Herzlich willkommen zu unserem Deep Dive. Heute tauchen wir ein in die faszinierende Welt der Achtsamkeit und Angst. Und das Besondere ist, eure ausgewählten Quellen sind alle auf Deutsch.
Genau.
Was uns eine ganz besondere Perspektive auf dieses Thema ermöglicht.
Ja.
Ihr habt uns ja eine richtige Schatztruhe an Material anvertraut.
Ja.
Wissenschaftliche Artikel, Buchauszüge, sogar Therapieleitfäden. Allein die Titel machen schon neugierig.
Spannend.
Achtsamkeitsbasierte Psychotherapie bei Depressionen und Ängsten. Angstkontrolle. Der heimliche Auftrag der Medizin. Wow.
Ja.
Da schwingt ja schon eine gewisse Spannung mit.
Absolut. Und diese Vielfalt zeigt ja auch, wie facettenreich das Thema Angst ist.
Bevor wir tiefer eintauchen, was hat euch denn genau an diesem Thema gereizt? Sucht ihr vielleicht selbst nach Strategien, um mit Ängsten besser umzugehen? Oder seid ihr beruflich in einem Bereich tätig, der mit Angst zu tun hat?
Ja, egal, was euch zu diesem Deep Dive geführt hat, ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam einige spannende Erkenntnisse aus euren Quellen gewinnen können.
Okay, dann lasst uns mal direkt in die Materie eintauchen. Ein Punkt, der in fast allen Quellen immer wieder auftaucht, ist die Rolle unseres Gehirns, wenn es um Angst geht.
Ja, das ist wirklich faszinierend. Unser Gehirn ist ja quasi darauf programmiert, Gefahren zu erkennen und uns davor zu schützen. Es ist wie ein Frühwarnsystem, das uns seit Urzeiten am Leben erhält.
Also quasi ein Superheld im Kopf.
Genau.
Aber manchmal schießt dieser Superheld übers Ziel hinaus oder zumindest erweckt achtsamkeitsbasierte Psychotherapie bei Depressionen und Ängsten den Eindruck.
Ja, genau. In dem Buch wird ja dieser Negativitätsbias beschrieben. Unser Gehirn klammert sich quasi an negative Erfahrungen wie an Klettverschluss, während positive Erlebnisse eher abprallen wie an einer Teflonpfanne.
Das kenne ich nur zu gut. Manchmal reicht ein einziger blöder Kommentar, um den ganzen Tag zu vermiesen, während man die vielen Komplimente einfach vergisst.
Genau, das ist der Negativitätsbias in Aktion. Aus evolutionärer Sicht macht das natürlich Sinn. Wer sich an Gefahren erinnert, kann sie in Zukunft besser vermeiden. Aber heute, wo wir nicht mehr ständig ums Überleben kämpfen müssen, kann uns dieser Mechanismus ganz schön im Weg stehen.
Besonders wenn es um Angst geht. Okay. Aber in den Quellen wird ja auch Achtsamkeit als eine Art Gegenmittel beschrieben. Was genau hat es damit auf sich?
Achtsamkeit hilft uns dabei, bewusster mit unseren Gedanken und Gefühlen umzugehen, ohne uns von ihnen überwältigen zu lassen. Stell dir vor, du sitzt am Fluss und beobachtest die Blätter, die vorbeitreiben. Manchmal verfängst du dich in Gedanken, aber dann lenkst du deine Aufmerksamkeit sanft zurück zum Fluss.
Aha, also nicht gegen die Gedanken ankämpfen, sondern sie einfach vorbeiziehen lassen. Wie Boote auf dem Fluss.
Genau. In MBCT, achtsamkeitsbasierte Psychotherapie bei Depressionen und Ängsten, wird zum Beispiel die 3-Minuten-Atemraumtechnik beschrieben. Man nimmt sich ganz bewusst 3 Minuten Zeit, um sich auf den Atem zu konzentrieren und wahrzunehmen, wie die Luft ein- und ausströmt.
Das klingt wirklich einfach und machbar. In dem Buch beschreibt ein Teilnehmer, dass er sich nach dieser Übung viel präsenter fühlte. Glaubst du, dass Achtsamkeitsübungen tatsächlich solche Veränderungen bewirken können?
Absolut. Studien haben gezeigt, dass Achtsamkeitspraxis nachweislich Stress reduzieren und das emotionale Wohlbefinden steigern kann. Es geht darum, einen Raum zwischen Reiz und Reaktion zu schaffen, um überlegter statt automatisch reagieren zu können.
Aber bei Angst geht es ja nicht nur um unsere Gedanken. Unser Körper spielt ja auch eine wichtige Rolle. Herzrasen, Schweißausbrüche, Zittern. Diese körperlichen Symptome kennt wohl jeder, der schon mal Angst erlebt hat.
Stimmt. Unser Körper ist quasi ein Spiegel unserer Emotionen. In Ängsten, Gruppen und psychosoziale Gesundheit, Angststörungen werden ja noch viele weitere körperliche Symptome aufgelistet. Manche Menschen erleben sogar Veränderungen in ihrer räumlichen Wahrnehmung.
Das ist ja unglaublich. Unser Körper verrät uns also viel mehr über unsere Angst, als wir vielleicht denken.
Genau. Und wenn wir lernen, diese Signale besser zu deuten, können wir frühzeitig erkennen, wann Angst in uns aufsteigt.
Faszinierend. Das bringt mich zu einem weiteren spannenden Ansatz, der in eurer Auswahl auftaucht, die Hypnosystemik. In dem Buch Hypnosystemik und Angst wird Angst ja als eine Art Problemtrance beschrieben.
Ja, das ist ein sehr interessanter Ansatz. Die Hypnosystemik geht davon aus, dass wir in bestimmten Situationen in negative Denk- und Verhaltensmuster verfallen, die uns gefangen halten. Diese Muster nennt man Problemtrancen.
Und wie hilft uns die Hypnosystemik, aus diesen Problemtrancen auszubrechen?
Indem sie uns hilft, die zugrunde liegenden Bedürfnisse und Muster zu erkennen, die diese Trance aufrechterhalten. Statt die Angst zu bekämpfen, versuchen wir sie zu verstehen und mit ihr in Dialog zu treten.
Das klingt nach einem viel sanfteren und konstruktiveren Umgang mit Angst.
Genau. In einige typische Schritte bei Ängsten wird zum Beispiel von einem Patienten berichtet, der lernt, seine Angstimpulse als Botschafter von Bedürfnissen zu betrachten. Statt sich gegen die Angst zu wehren, versucht er herauszufinden, was sie ihm sagen will.
Das finde ich wirklich beeindruckend. Anstatt die Angst als Feind zu sehen, wird sie zu einem Verbündeten, der uns auf unsere unerfüllten Bedürfnisse aufmerksam macht.
Richtig. Und dieser Perspektivwechsel kann sehr befreiend sein.
Das klingt alles sehr vielversprechend. Aber Angst ist ja nicht gleich Angst. Es gibt ja viele verschiedene Arten von Angststörungen, die sich in ihren Symptomen und Ausprägungen unterscheiden.
Stimmt. Und genau damit wollen wir uns im nächsten Teil unseres Deep Dives beschäftigen. Wir werden uns verschiedene Angsttypen und ihre spezifischen Behandlungsansätze genauer ansehen. Willkommen zurück zu unserem Deep Dive in die Welt der Achtsamkeit und Angst. Wir haben ja schon einiges über die Funktionsweise unseres Gehirns im Zusammenhang mit Angst erfahren und über Achtsamkeit als einen möglichen Weg, mit Angst besser umzugehen, gesprochen.
Genau. Und jetzt bin ich schon ganz gespannt darauf, mehr über die verschiedenen Arten von Angststörungen zu erfahren. In den von euch ausgewählten Quellen sind ja einige detaillierte Beschreibungen zu finden.
Absolut. Zum Beispiel wird in Agoraphobie und Panikstörungen und psychosoziale Gesundheit Angststörungen ausführlich auf Agoraphobie, Panikstörungen und generalisierte Angststörungen eingegangen. Das sind ja einige der häufigsten Angststörungen.
Wenn ich mich richtig erinnere, ist die Agoraphobie die Angst vor Orten oder Situationen, aus denen man nur schwer flüchten kann. Also zum Beispiel öffentliche Plätze, Menschenmengen oder auch öffentliche Verkehrsmittel.
Genau, Betroffene haben oft Angst, in diesen Situationen einen Panikanfall zu bekommen oder die Kontrolle zu verlieren. Das kann dazu führen, dass sie diese Situation komplett vermeiden, was den Alltag natürlich stark einschränkt.
Und bei der Panikstörung treten diese Panikanfälle ja ganz plötzlich und unerwartet auf, richtig. In den Quellen werden ja Herzrasen, Schwindelatemnot und Brustschmerzen als typische Symptome beschrieben.
Ja, genau. Die körperlichen Symptome sind so stark, dass Betroffene oft denken, sie hätten einen Herzinfarkt oder würden sterben. Das Schlimme ist, dass diese Angst vor der Angst, also die Angst vor einem erneuten Panikanfall, oft dazu führt, dass man sich immer mehr zurückzieht und den Alltag immer stärker einschränkt.
Und die generalisierte Angststörung. Da machen sich die Betroffenen ja über einen längeren Zeitraum hinweg Sorgen um alltägliche Dinge, ohne dass es dafür einen konkreten Anlass gibt.
Ja, genau. Es sind so diffuse Ängste und Sorgen, die einen ständig begleiten. Die Betroffenen grübeln viel, sind oft angespannt und nervös und haben Schwierigkeiten, sich zu entspannen.
Puh, das klingt ja wirklich alles andere als angenehm. Aber zum Glück gibt es ja für all diese Angststörungen wirksame Behandlungsmöglichkeiten.
Auf jeden Fall. Und die sind oft erstaunlich vielfältig und kreativ. In Schmerz und Angst bei Kindern werden zum Beispiel Methoden beschrieben, mit denen man Kindern die Angst vor den Zahnarzt nehmen kann. Da wird ja von der Zwergendusche und der Zaubermarmelade gesprochen.
Das klingt ja wirklich niedlich. Was genau verbirgt sich denn dahinter?
Bei der Zwergendusche wird der Wasserstrahl des Behandlungsgerätes als eine kleine Dusche für Zwerge vorgestellt. Und die Zaubermarmelade ist ein betäubendes Gel mit Geschmack, das auf das Zahnfleisch aufgetragen wird. Durch solche spielerischen Ansätze kann man Kindern die Angst vor der Behandlung nehmen.
Das finde ich wirklich toll. So macht der Zahnarztbesuch doch gleich viel mehr Spaß. Aber auch für Erwachsene gibt es spezielle Therapieformen. In Angst in Gruppen wird zum Beispiel die Expositionstherapie beschrieben, die häufig bei sozialen Ängsten eingesetzt wird.
Genau. Bei der Expositionstherapie geht es darum, die Angst schrittweise zu überwinden, indem man sich kontrolliert den Situationen aussetzt, vor denen man Angst hat. Das kann zum Beispiel in einer Gruppe stattfinden, in der man gemeinsam übt, vor anderen zu sprechen oder soziale Kontakte zu knüpfen.
Also quasi eine Konfrontation mit der Angst in einem sicheren Umfeld.
Richtig. Das Ziel ist, die Erfahrung zu machen, dass die befürchteten Katastrophen nicht eintreten und man die Situation bewältigen kann.
Das klingt logisch. In Leistungsängste und Schamgefühle und fehlerlichen Fins, einige typische Schritte bei Ängsten, wird ja auch die Bedeutung von Selbstmitgefühl und der Identifizierung persönlicher Bedürfnisse betont.
Ja, absolut. Oft entstehen Ängste ja aus einem Gefühl der Unzulänglichkeit oder dem Wunsch, es allen recht machen zu wollen. Man stellt zu hohe Ansprüche an sich selbst und hat Angst zu versagen.
Und genau da setzt die Selbstfürsorge an oder sich selbst nur zu akzeptieren, wie man ist, mit all seinen Stärken und Schwächen.
Genau. Es geht darum, achtsam und liebevoll mit sich selbst umzugehen, sich selbst zu verzeihen, wenn man Fehler macht und sich bewusst Zeit für Dinge zu nehmen, die einen gut tun.
Sich selbst sozusagen als besten Freund behandeln. Aber was ist, wenn man merkt, dass man alleine nicht weiterkommt und sich professionelle Hilfe holen möchte?
Das ist eine sehr gute Frage. Oft ist es ja so, dass man sich erstmal selbst versucht zu helfen, bevor man sich an einen Arzt oder Therapeuten wendet.
Stimmt. Aber wie findet man dann den richtigen Ansprechpartner? Und worauf sollte man bei der Suche nach professioneller Hilfe achten? Willkommen zurück zum letzten Teil unseres Deep Dives in die Welt der Achtsamkeit und Angst. Puh, wir haben ja schon eine Menge Informationen verarbeitet und viele verschiedene Ansätze kennengelernt.
Ja, aber jetzt kommt ja auch der Teil, auf den es am Ende ankommt. Wie können wir all das, was wir gelernt haben, in unserem Alltag umsetzen und so zu einem angstfreieren Leben finden?
Genau, darum soll es jetzt gehen. In den Quellen finden sich ja einige praktische Tipps und Übungen. Zum Beispiel wird in achtsamkeitsbasierte Psychotherapie bei Depressionen und Ängsten viel Wert auf Meditation gelegt.
Ja, Meditation ist ein sehr effektives Werkzeug, um Achtsamkeit zu trainieren und gelassener mit Stress und Ängsten umzugehen. Es gibt ja viele verschiedene Meditationsformen. Wichtig ist, dass man eine findet, die zu einem passt und die man regelmäßig praktiziert.
Man muss ja nicht immer gleich eine klassische Meditationssitzung sein, oder kann man Achtsamkeit nicht auch in ganz alltägliche Tätigkeiten integrieren?
Absolut. In MBCT, achtsamkeitsbasierte Psychotherapie bei Depressionen und Ängsten, wird zum Beispiel der Bodyscan beschrieben. Das ist eine Übung, bei der man die Aufmerksamkeit nacheinander auf verschiedene Körperteile lenkt und so lernt, die Signale des Körpers bewusster wahrzunehmen.
Und in das Kapitel In einer Nussschale wird ja traumasensitives Yoga erwähnt. Was genau hat es damit auf sich?
Traumasensitives Yoga ist eine besonders sanfte Form des Yoga, die speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit traumatischen Erfahrungen abgestimmt ist. Es geht darum, sich wieder mit dem eigenen Körper zu verbinden und ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu entwickeln.
Klingt sehr interessant. Aber auch in ganz banalen Alltagssituationen können wir Achtsamkeit üben oder zum Beispiel beim Essen, beim Spazierengehen oder einfach nur beim Atmen.
Genau, Achtsamkeit bedeutet, im gegenwärtigen Moment präsent zu sein und die Dinge bewusst wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten. Es geht darum, die Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt zu lenken, statt sich in Gedanken an die Vergangenheit oder Zukunft zu verlieren.
Das klingt einfach, ist in der Praxis aber wahrscheinlich gar nicht so leicht umzusetzen. Gerade wenn man im Stress ist oder von Ängsten geplagt wird, fällt es schwer, achtsam zu sein.
Stimmt. Deshalb ist es so wichtig, Achtsamkeit regelmäßig zu üben. Je öfter wir uns bewusst Zeit dafür nehmen, desto leichter fällt es uns auch in schwierigen Situationen achtsam zu bleiben.
In den Quellen wird ja auch immer wieder die Selbstfürsorge als wichtiger Bestandteil eines achtsamen Lebens betont.
Ja, absolut. Selbstfürsorge bedeutet, gut zu sich selbst zu sein, sich seine Bedürfnisse bewusst zu machen und dafür zu sorgen, dass sie erfüllt werden. Das kann zum Beispiel bedeuten, sich Zeit für Dinge zu nehmen, die einem gut tun, sich ausreichend Ruhe und Schlaf zu gönnen oder auch einfach mal Nein zu sagen, wenn man etwas nicht möchte.
Also sich selbst sozusagen mit der gleichen Liebe und Fürsorge zu behandeln, die man einem guten Freund entgegenbringen würde.
Genau, oft sind wir ja viel strenger mit uns selbst als mit anderen Menschen. Wir stellen überhöhte Ansprüche an uns und machen uns ständig Vorwürfe, wenn wir Fehler machen. Selbstmitgefühl ist hier das Zauberwort.
In MBCT hilft, Heilsames zu fördern. Und Herausforderungen zu meistern wird ja auch beschrieben, wie wichtig es ist, sich selbst zu verzeihen, wenn man mal Fehler macht.
Ja, Vergebung ist ein ganz wichtiger Aspekt der Selbstfürsorge. Wir alle machen Fehler, das ist menschlich wichtig, ist, dass wir aus unseren Fehlern lernen und uns nicht selbst dafür verurteilen.
Das klingt alles sehr gut und macht auch Sinn. Aber was ist, wenn man trotz aller Bemühungen immer wieder in alte Muster zurückfällt?
Das ist ganz normal. Veränderung braucht Zeit und Geduld. In Vertiefung Selbstfürsorge und Übergang in eine eigene Übungspraxis wird ja deutlich, dass es beim Üben von Achtsamkeit nicht um Perfektion geht, sondern um den Prozess selbst.
Also dranbleiben, auch wenn es mal schwierig wird. Jeder kleine Schritt in Richtung Achtsamkeit ist ein Erfolg.
Genau. Und es ist hilfreich, sich immer wieder daran zu erinnern, warum man achtsamer leben möchte. Was sind die positiven Effekte, die man sich von einem achtsamen Leben erhofft? Mehr Gelassenheit, mehr Lebensfreude, mehr innere Ruhe.
Stimmt. Indem wir uns immer wieder auf diese positiven Ziele fokussieren, stärken wir unsere Motivation und unsere Willenskraft.
Und so können wir Stück für Stück unseren eigenen Weg zu einem angstfreien und glücklicheren Leben finden.
Wow, das war wirklich ein sehr inspirierender Deep Dive.
Absolut. Vielen Dank für die spannenden Quellen und die anregenden Gespräche.
Liebe Hörer, wir hoffen, ihr konntet viele wertvolle Erkenntnisse aus diesem Deep Dive mitnehmen. Und wir hoffen, dass ihr motiviert seid, die vorgestellten Übungen und Techniken in eurem Alltag auszuprobieren.
Denkt immer daran, Achtsamkeit ist ein Geschenk, das ihr euch selbst machen könnt. Ein Geschenk, das euch helfen kann, Ängste zu bewältigen, Stress abzubauen und euer Leben in vollen Zügen zu genießen.
Also, worauf wartet ihr noch? Macht euch auf den Weg zu einem achtsameren und glücklicheren Leben.
Wir wünschen euch alles Gute auf eurer Reise.
Bis zum nächsten Deep Dive.